Es ist schon der dritte Montag im neuen Jahr 2022. Kinder, wie die Zeit vergeht, aber schön, dass gewisse Dinge gleich bleiben. Zum Beispiel, dass wir jetzt den Espresso-Plausch haben mit Sergej Lochthofen, der wie immer jetzt bei uns am Telefon ist. Und ich hoffe, seine Erkältung ist jetzt fast vorbei. Hallo, Herr Lochthofen.
Ja, hallo. So schnell geht das heutzutage nicht. Das war vielleicht mit 18 oder in Ihrem schönen jungen Alter noch so. Aber wenn man ein bisschen Jahre älter ist, dann bleibt das nicht nur eine Woche, sondern bleibt 3, 4, 5 Wochen. Das ist ein Unterschied im Gegensatz zu früher. Also ich bin voller Hoffnung, es wird schon besser werden.
Wir fangen mal mit dem Thema an, da kommen wir aber nicht dran vorbei, dass wir es weg haben. Das ist natürlich genauso wichtig, nämlich Corona, weil wir wissen ja, da kommt Omikron, ja. Wir wissen, da gibt es jetzt aktuell die 7-Tage-Inzidenz, die liegt bei 528. Und ich weiß nicht, ich habe jetzt noch mal reingeschaut in die Bundespressekonferenz, das war ganz interessant am Freitag, weil da eben nicht nur der Gesundheitsminister Karl Lauterbach gesprochen hat, sondern eben auch Lothar Wieler vom Robert-Koch-Institut und der Virologe Christian Drosten. Die haben so ein bisschen so einen Ausblick, vor allen Dingen Drosten, in die Zukunft gegeben und er meinte, ja, im Sommer wird alles wieder etwas besser werden und wenn es gut läuft, kommen wir vielleicht in eine endemische Lage, aber wir kommen eben nicht umhin, erstmal jetzt, dass weiter geboostert wird und wahrscheinlich kommen wir auch nicht umhin auf eine vierte Impfung, eine Auffrischungsimpfung. Das ist der Stand der Dinge. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen nach einem Fahrplan, mit dem vielleicht Politiker und Politikerinnen jetzt arbeiten können?
Na, wir auch höchstwahrscheinlich. Also ein bisschen Hoffnung ist ja da und der letzte Sommer war ja nicht so schlimm, auch wenn wir da die großen Dummheiten gemacht haben und dann der hässliche Herbst hinterhergekommen ist. Sie haben aber die Gelegenheit verpasst, eine wirklich positive Nachricht, zumindest pseudopositive, durchzugeben. Thüringen liegt unter den Bundesländern an letzter Stelle, wenn es um die Ansteckung geht. Das heißt, wir sind jetzt nicht mehr die Schlechtesten, sondern die Besten. Aber wir wissen leider, dass es nur ein kurzer Blick auf die Dinge ist. Das betrifft ja Sachsen und Sachsen-Anhalt. Diese drei Bundesländer haben noch zu tun mit der Delta-Welle. Und Omikron ist bei uns noch gar nicht angekommen, wie in oben im Norden, in den großen Städten. Also das schlägt bei uns nochmal richtig zu. Und dieser Ausblick von Drosten, der etwas optimistischer ist, geht ja davon aus, dass genug Leute sich dann angesteckt haben, genug geimpft sind. Ja, das trifft natürlich für Gesellschaften zu, wie in Bremen, wo eben halt 95% der 60-plus geimpft sind. Das ist in Thüringen bei Weitem nicht der Fall. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass bei uns auch Omikron nicht so harmlos verläuft wie vielleicht in anderen Gegenden in der Welt oder in Dänemark oder eben halt in Norddeutschland. Bei uns wird das stark reinschlagen wieder, weil bei uns fast 20% der Älteren, die anfälliger sind für diese Erkrankung, nicht geimpft sind. Das heißt, werden die anderen dann schon sich das vierte Mal boostern lassen und versuchen, normal zu leben, werden diese sich hier quälen und es werden wieder Menschen sterben. Wir sind ja nach wie vor in Thüringen und in Sachsen die Region in Europa, wo am meisten gestorben wird. Insofern sage ich erstmal ja, es gibt Anlass zu sagen, okay, das könnte vielleicht im Großen und Ganzen das letzte Jahr sein. Ich bin da noch nicht ganz so optimistisch, aber ich bin ja auch kein Virologe. Aber was unsere Bundesländer hier anbelangt, ja, da sehe ich doch eher gemischt die Zukunft. Also ich glaube schon, dass wir noch harte Zeiten vor uns haben.
Muss man ja auch realistisch betrachten. Trotzdem auch mal so ein bisschen verallgemeinert. Die Frage, haben wir ja auch schon häufiger darüber gesprochen, das wird ja schon länger jetzt debattiert, die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht, also für jeden oder eben doch nicht für jeden, soll es gestaffelt. Wenn Sie das so verfolgen, dann frage ich mich so ein bisschen, müssen unsere Politiker nicht ab und zu auch mal ein bisschen aufs Gas treten, um zu sagen, ja, wir müssen jetzt mal auch schneller vorankommen. Ich glaube, Sie haben es kürzlich auch beim Kollegen Rose gesagt, dass wenn es wirklich jetzt mal schnell gehen muss, dann würden wir in schöner Regelmäßigkeit versagen.
Nicht gerade gut vorbereitet.
Genau,
ja.
Genau.
Ja, ja. Da schauen Sie mal nach Österreich. Die haben das jetzt beschlossen. Da hört man auch, wer nicht mitmacht, muss bis zu 3.600 Euro Strafe zahlen. Das ist eine klare Ansage. Ich frage mich, warum man nicht gleich 5.000 genommen hat. Das ist eine gute, sozusagen für jede verständliche Zahl, ja, das heißt, okay, ich kann da mein neues Auto darauf verzichten, also dann ist das Geld weg in diese Richtung. Also ich glaube, da sind andere schon ein bisschen besser und wir haben eine Kakophonie, das hängt ja auch mit dieser Konstellation in dieser Regierung zusammen, deswegen gibt es ja auch keinen Vorschlag der Regierung.
Also Sie meinen jetzt die Ampelkoalition bundesweit, weil die FDP da so auf die Bremse drückt.
Wir haben ja die Jungs sozusagen von Anfang an im Blick, Herr Lindner und so, sind sehr unsichere Kantonisten und an vielen Stellen sehr ideologisch, nicht pragmatisch. Das ist das, woran wir gewohnt waren bei der Merkel und was heute nicht so ohne weiteres funktioniert. Also ich bin eigentlich dafür, dass man zweigleisig fährt. Also natürlich, die Impfpflicht wäre an dieser Stelle das Vernünftigste und schnell durchgezogen, damit wir einfach auch klar trennen und feststellen, wer ist da noch da draußen, der vielleicht noch in der Lage ist, etwas zu verstehen. Denn mit Argumenten ist da nichts mehr zu machen. Es ist ja alles besprochen. Ich glaube, es kann niemand mehr für sich beanspruchen, zu sagen, ich verstehe irgendwas nicht. Also dann ist einfach nur dumm. Das muss man auch ganz klar sagen. Das gibt es ja auch. Aber ich würde zweigleisig vorgehen. Ich würde einmal dieses anstreben. Und wenn das nicht so funktioniert und nicht so schnell geht, würde ich parallel auf jeden Fall. Und das haben wir ja schon hingekriegt. Wir haben das für das Pflegepersonal hingekriegt. Also für alle Menschen, die mit schwer Angeschlagenen schon zu tun haben und die nicht in die Altersheime, in die Krankenhäuser die Krankheit reintragen sollen. Wir sollten als nächstes die Lehrer nehmen. Wir sollten als nächstes dann die ganzen sensiblen Bereiche, die jetzt im Augenblick mit Omikron ins Gespräch gekommen sind, die müssen durchgeimpft werden. Das heißt Wasserwerke, Feuerwehr und alles, was dazu gehört. Und ich würde sagen, diese Gruppen kann man ja bis zu einem gewissen Punkt erstmal 60 plus oder was auch immer ausführen und insofern, sage ich mal, einen Teil derer, um die es wirklich geht, erstmal impfen. Und dann müssen dann die Leute sich entscheiden, ob sie dann weiterhin im Wasserwerk arbeiten oder nicht. Das ist hart, aber an dieser Stelle nicht anders zu machen. Und dann kann man immer noch debattieren, wie es in diesem Lande üblich ist, über eine allgemeine Pflicht oder keine allgemeine Pflicht. Denn wie gesagt, stellen Sie sich vor, es kommt mal wirklich eine Katastrophe auf uns zu, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht kennen. Und dann ist diese Gesellschaft erst in Jahren in der Lage, irgendeine Entscheidung zu treffen. Das ist schwach.
Wie andere Länder da schnell und rigoros vorgehen, das sieht man gerade am Beispiel Australien. Da beginnen ja heute, für die sich für Tennis interessieren, die Australian Open. Und
haben schon begonnen.
Also die haben schon begonnen.
Nur damit sie auf dem Laufenden sind.
Ja, Sie merken, ich habe mir die Nacht jetzt nicht um die Ohren geschlagen, um die ersten Spiele anzuschauen. Ja, und das ist da nicht mehr so.
Ich bin Nachrichtenfreak. Ich werde jeden Tag, obwohl ich ja schon im Rentenalter bin, um 6 Uhr morgens mit dem Deutschlandfunk geweckt.
Das ist gut. Auf jeden Fall wurden die Australian Open, jetzt geht es ums Spielerische, vorher ging es ja ums Politische. Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic aus Serbien saß ja mehrere Tage in einem Abschiebehotel, weil er eben nicht geimpft einreisen wollte und gesagt hat, er sei schon genesen und so weiter. Das kann man sich alles nochmal durchlesen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, er ist jetzt sozusagen jetzt wieder ausgewiesen worden. Und dieses Beispiel zeigt ja eigentlich, ist wichtig, dass man auch zeigt, es gibt hier nicht sowas wie einen Promi-Bonus oder so.
Naja, probiert haben sie es ja schon mal. Also es wäre ja beinahe durchgerutscht und ist ja erst im letzten Augenblick gestopft worden. Also ich hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn heute Morgen die Nachrichten wären, dass Serbien Australien den Krieg erklärt hat, weil nachdem wie die sich benommen haben und dass die Patrouillenboote von der Donau abgezogen werden und jetzt Richtung Australien unterwegs sind. Also glücklicherweise kocht sowas hoch, es schütteln alle den Kopf, auch in Deutschland ist das wirklich wichtig, jetzt ständig mich mit einem Tennismillionär zu beschäftigen, aber es ist immer natürlich in solchen Situationen eine besondere Geschichte in irgendeiner Art und Weise und dass man den in ein Hotel gesteckt hat, in dem andere Menschen schon seit Jahren auf die Einreise und auf die positive Entscheidung in ihrem Asylverfahren hoffen, das hat natürlich schon mal zum Kulturschock bei dem Mann geführt. Er hat selbst äußert sich ja relativ
moderat
ruhig. Der will Geld verdienen, der will mit uns Geld verdienen, wie alle anderen auch. Sie hören doch höchstwahrscheinlich in den Nachrichten heute, dass die 10 reichsten Menschen der Welt in der Zeit der Pandemie in den letzten 2 Jahre ihr Vermögen verdoppelt haben, während andere hunderte Millionen ärmer geworden sind. Das heißt, sie wollen mit uns natürlich Geld verdienen und wir schaffen es ihnen ja hin. Also Amazon, Apple, alle haben natürlich in dieser Zeit, ich habe auch mehr im Internet bestellen müssen, obwohl ich es nicht will. Jedes Mal versuche ich das zu umgehen, aber es ist auch sehr schwer. Du gehst hier, willst ein paar Ski kaufen, einfach um Langlauf zu machen mit deiner Enkeltochter, gehst in die Stadt, ins Sportgeschäft und die sagen, nee, für sie haben wir nichts, für sie haben wir auch keine Schuhe und das nicht. Ich sage, nein, entschuldigen Sie bitte, dann würde ich das doch hier bestellen, wenigstens, ja, dann müssen Sie sich bei uns anmelden, Kunde werden und so weiter. Also lange Geschichte, wo ich sage, ja, da kann ich ja gleich ins Internet gehen. Ja, dann machen Sie das. Entschuldigen Sie bitte, ich kümmere mich gerade im Gespräch um Ihren Arbeitsplatz und nicht um meinen. Ja. Das heißt, ich will das Geld ausgeben. Und insofern sage ich mal, in dieser Zeit sich dann zu wundern, dass die reichsten Leute reicher geworden sind, weil wir sie fett machen, das ist natürlich eine ganz, sagen wir, merkwürdige Geschichte. Und genauso ist es mit diesem Bonus an dieser Stelle. Er hat es versucht, er hat versucht, da durchzukommen mit dem Bonus. Aber ich sage mal, die eigentlichen Geschichten um ihn herum sind ja auch nicht groß erzählt worden. Also erstens dieses Hotel, diese skandalösen Bedingungen in Australien, wenn es um Einwanderung geht. Also die sind im Verhältnis zu Europa und zu uns natürlich untragbar. Ich sage jetzt mal, diese Bilder, wo er schon positiv getestet war und er mit Kindern weiterhin sozusagen große Auftritte hatte, mittendrin im Kindernsitz fotografiert wird, das heißt, die Kinder ansteckt. Das ist eigentlich schon fast kriminell.
Das ist auch ganz interessant, dass er im Grunde selber den anderen die Beweise geliefert hat. Also das
die
ist
Beweise, Grunde, aber auch diese Welt, in der er sich da bewegt. Das heißt natürlich, oder die Kinder freuen sich immer, wenn ein großer Star kommt und umringen ihn. Aber diese Verantwortungslosigkeit als jemand, der positiv getestet ist, das heißt auch die Krankheit weiterträgt, das zu machen, ist einfach verantwortungslos. Und gleichzeitig, sage ich mal, wie schnell die Menschen immer aufgeheizt sind. In Belgrad waren sie ja schon fast, wie gesagt, der Meinung, wir müssen jetzt losziehen gegen Australien. Der Mann ist überhaupt gar kein richtiger Serbe, der zahlt seine Steuern in Monaco. Und Monaco braucht natürlich die Steuern ganz dringend, das wissen wir. Also die ganzen Millionäre, die erhalten natürlich das kleine Monaco. Ich glaube, Serbien bräuchte den einen oder anderen guten Steuerzahler auch. Also insofern, sagen wir mal, diese Heuchelei auch der Masse dazu, also das heißt der Nationalismus, der da hochkocht, das war schon interessant in diesem Zusammenhang. Insofern, die Australier haben gutes Werk getan, sie haben ihn abgeschoben, okay, jetzt geht's weiter.
Sie haben sich hier große Kreise gezogen, wir können unsere Hörerinnen und Hörer nochmal auffordern.
Wir können
noch weiterziehen. Es ist ganz interessant, man kann wirklich die Geschichte durchlesen, die ist wirklich beispielhaft für sehr vieles, wie Sie gerade sagen. Ne? Also Nationalismus steckt da mit drin, aber eben auch, wie stehe ich zu meinem Körper? Das war lange Zeit kein Thema, sondern vor Corona, weil Novak Djokovic jemand ist, der wirklich sehr extremst auf seinen Körper achtet und sagt, auf die Ernährung, so wie jeder Sportler, aber bei ihm ist das wirklich schon fast krankhaft.
Wenn du Nummer 1 sein willst, hast du keine andere Chance. Aber es achten ja auch andere auf ihren Körper. Schauen Sie mal den Boris Johnson. Der verkündet die ganzen harten Maßnahmen und dann machen sie schöne Partys, Battle Partys in Downing Street. Das zeigt einfach auch, dass ein Teil Maß und Sinn der Dinge ganz vergessen haben. Und insofern wird es nochmal interessant, Djokovic ist heimgefahren, ob nun Johnson auch nach Hause geschickt wird. Das ist genauso eine Situation. Ja, ich glaube, wir sind hier immer wieder in den letzten Jahren im Gespräch gewesen, Merkel, Spröde, die Reden sind nicht ganz so witzig wie bei Boris Johnson oder Donald Trump etc. Pragmatische Entscheidungen, also wenig Ideologie, das war ja der Vorwurf aus der eigenen Szene, vor allem aus den konservativen Kreisen der CDU. Also ich glaube, dass sie eine Bottle Party da irgendwo im Kanzleramt macht, in einer Zeit, wo sie den Leuten sagt, wir müssen jetzt wirklich sehr ernst die Corona-Maßnahmen befolgen. Also das ist unvorstellbar. Ich glaube, wir waren ziemlich verwöhnt und haben es gar nicht gemerkt an dieser Stelle.
Merkel war ja sogar im Gegenteil manchmal unterwegs, hat andere EU-Politiker manchmal aufgefordert, die Maske richtig zu tragen. Also da war sie eher in der anderen Richtung unterwegs. Aber Sie sprechen gerade von der guten alten Regierung. Wir haben ja inzwischen eine neue, eine Ampelregierung. Und wir haben auch eine neue Außenministerin, Annalena Baerbock, die sich jetzt heute aufmacht, am Montag in die Ukraine zu fliegen und dann anschließend gleich nach Russland, um da im Konflikt zu vermitteln. Was können wir da erwarten? Ich wäre gerne mal Mäuschen. Wie vermittelt man da eigentlich?
Na, Mäuschen ist da nicht viel. Ich glaube, das wird eine eisige Geschichte, zumindest im Kreml. Der Lavrov ist bekannt, dass er auch sehr rüde sein kann. Der hat ja den EU-Beauftragten für Außenpolitik beim letzten Treffen ziemlich schlecht behandelt, also sehr undiplomatisch. Der Mann ist lange im Geschäft. Dazu kommt noch, dass im Kreml das Gender noch nicht weit verbreitet ist. Das heißt, die Männer, die dort regieren, von all diesen Proporzdenken und Freundlichkeiten nicht viel halten. Das wissen wir auch von Putin. Angela Merkel, ich will nochmal um Angela anzusprechen, hieß dort nicht Kanzlerin oder Merkel, sondern die Frau, Eta Ženčina. Das heißt also, schon allein der Vorgang, dass da eine Frau kommt und irgendwas von einem verlangt, das schien den hohen Herren im Kreml schon zum Teil sehr seltsam. Und insofern, Frau Baerbock, gut aussehend, sehr frisch im Amt, ich glaube, das wird keine einfache Begegnung. Da muss sie gleich am Anfang hart sein. Und die Russen haben ja die Neigung, in diesem Konflikt ja vor allem darauf abzuzielen, mit den Amerikanern gleich auf zu sein. Auf Augenhöhe. Die Europäer interessieren sie nicht, die halten sie sowieso für zu schwächlich. Aber Deutschland hat natürlich wirtschaftlich seine Möglichkeiten. Und insofern würde ich Lavrov empfehlen, nicht unfreundlich zu sein. Die Grünen haben eh zu den ganzen Dingen eine andere Meinung. Und da kann es natürlich schnell passieren, dass in dem Gespräch in der Regierung in Berlin dann ganz andere Nuancen dazukommen und Nord Stream 2 ist noch nicht durch. Also insofern glaube ich, hat Lavrov guten Grund, da etwas ruhiger zu sein. Bei den Ukrainern muss man aufpassen, deutsche Waffen gehören da nicht hin. Das wissen wir aus historischen Gründen und es würde den Konflikt auch nicht wirklich entschärfen, sondern im Gegenteil, das würde zu einer Zuspitzung führen. Insofern glaube ich, Frau Baerbock wird das schon hinkriegen.
Ja, aber was wird sie hinkriegen? Also irgendwie was zu sagen, so ein bisschen Druck auszuüben, aber ohne sich zu verprellen. Das ist ja immer die Quadratur des Kreises.
Es geht darum, überhaupt erstmal die Situation zu entspannen. Das heißt, was sollen diese 100.000 Soldaten an der Grenze, wenn es deutliche Zeichen dafür gibt, dass man vielleicht wirklich zum Gespräch neigt in Moskau? Denn die Bedingungen, die da genannt worden sind, das weiß auch Putin, die sind unannehmbar. Das heißt, man muss ja an irgendeiner Stelle tatsächlich den Druck in irgendeine Richtung führen, wo die Russen mit Gesichtswahrung ihre Truppen abziehen können und wo der Westen sagt, wir haben uns durchgesetzt. Allein der Umstand, dass man auf dieser Ebene miteinander redet, ist ja schon ein Zugeständnis an Putin. Aber ich glaube auf der anderen Seite, man muss sie dazu bringen, dass es nicht gut ist für sie, weiter isoliert zu werden. Das kann nicht gut sein. Und am Ende wird es auch wirtschaftlich für Russland sehr schlecht sein. Die Russen von heute sind nicht die gleichen Russen wie vor 100 Jahren, die sehr leidensfähig waren, die man zu Millionen umgebracht hat und sie haben trotzdem zur Fahne gehalten. Das ist nicht mehr die Zeit. Ich glaube, Putin muss aufpassen. Er macht zwar vieles auch aus innenpolitischen Überlegungen raus, um mit dem Nationalismus, der da aufflammt, zu punkten. Natürlich ist das Thema NATO für die meisten Russen ein rotes Tuch, weil sie sich immer noch bedroht fühlen. Man hat einfach die 90er und 2000er Jahre verpasst, um ein entspannteres Verhältnis miteinander hinzukriegen. Man hat stattdessen die Krim annektiert. Das ist Folge dessen alles. Aber im Großen und Ganzen nützt uns alles nichts. Und ich glaube, Frau Baerbocks Aufgabe wird sein, den Kontakt doch weiter in die Richtung zu entwickeln. Jungs, ihr habt einen Vorteil, wenn ihr mit uns vernünftig redet. Das ist etwas, was im Augenblick halt im Kreml nicht selbstverständlich ist.
Wir werden es weiter beobachten. Wir kommen jetzt von der Metropole Moskau und von der Metropole Kiew zur Metropole Erfurt. Und da gab es vor 3 Jahren eine Meldung, die mir ehrlich gesagt in die Lappen gegangen ist. Sie haben mich darauf hingewiesen, dass im Zuge der ICE City Ost, da wird ja alles neu bebaut, ein Hochhaus aus Holz gebaut werden sollte, was ja wirklich was Besonderes ist. Ich habe auch jetzt nochmal nachgeschaut. Das war in der Tat, war das eine Meldung wert, weil das ja schon was Besonderes ist. Und jetzt liest man, ja, das Hochhaus wird gebaut, aber eben nicht aus Holz, sondern aus Aluminium. Ja, weil da wieder irgendeine Verordnung im Wege steht. Da hat man doch im Grunde was verpasst, also eine Besonderheit zu schaffen für Erfurt.
Naja, erstmal, wir sind hier in Thüringen. Der Thüringer Wald ist um die Ecke herum. Das heißt, alles, was mit Holz zusammenhängt, da sind wir kompetent. Und es wäre natürlich sehr schön, wenn das erste Hochhaus, wenn es denn schon kommen soll, ich bin jetzt sozusagen da frei in der Entscheidung, das ist okay, an dieser Stelle, wenn das mit einer Holzkonstruktion versehen worden wäre, das wäre natürlich interessant. Da würden auch Leute sagen, oh Mann, die trauen sich ja was in Thüringen, die machen etwas. Das Dilemma ist offensichtlich, dass es nicht die Verordnung gibt, dass es nicht gebaut werden darf, sondern es gibt keine Verordnung, dass es gebaut werden kann. Das heißt, in Deutschland hat man mit dem Thema sich noch gar nicht beschäftigt. Und dann steht eben halt einfach die Frage, sind wir hier mehr Verhinderer von Verhinderern umzingelt, die überall sagen, nee, das geht nicht, da gibt es keine Verantwortung, das streichen wir. Oder gibt es auch Leute, die auch etwas ermöglichen, also ein Oberbürgermeister, der sich dafür einsetzt, ein Baudezernenten, der sich dafür einsetzt, ein Ministerium, das sich dafür einsetzt, und alle gemeinsam dafür sorgen, dass wirklich dieses neue Projekt, was für Thüringen sicherlich ein Aushängeschild wäre, mehr als vieles andere, was da so gebaut wird, dass man das einfach realisiert und nicht einfach sagt, da gibt es keine Verordnung und irgendein Mitarbeiter auf einer mittleren Ebene sagt, ich habe hier alle Paragraphen gewälzt, den Paragraphen gibt es nicht, also gibt es auch kein Haus aus Holz in dieser Größenordnung. Ich finde, da wird einfach eine Chance vertan und es zeigt so typisch, wie wir hier im Osten zwar immer eben jammern, also wir haben den Anschluss noch nicht geschaffen, unsere Gehälter sind hier geringer. Ja, warum soll man hier jemandem ein höheres Gehalt zahlen, wenn er nicht mal einfache Dinge hinkriegt, ja, sage ich jetzt mal an dieser Stelle. Etwas polemisch gebe ich zu, aber ich will nur deutlich machen, wir nutzen viele der Chancen, die wir haben. Nicht schauen Sie allein den Platz da vorne an, vor dem Bahnhof. Man hat den Erfurter Hof einfach sozusagen stehen lassen, hat daneben ein gesichtsloses Hotel in den 90er Jahren gebaut. Anstatt das nur als Bettenhaus zu nehmen, hinter den Erfurter Hof und hätte diesen historischen Platz auch als Entree in die Stadt erhalten. Man war damals unfähig, war auch niemand zu raten, weil man sagte, der Markt regelt alles und deswegen ist das Hotel dahin gekommen. Ich will nur deutlich machen, es gibt viele verpasste Chancen, die wir hier verpassen. Und es gibt zu wenig Leute, die sich engagieren und sagen, nee, das lasse ich mir jetzt nicht gefallen, weil es keine Verordnung gibt, sondern wir versuchen mal das Ding durchzuziehen. Denn ein Aluminiumhochhaus mit 10 Stockwerken, nun ja, das gibt es in Deutschland zuhauf und keinen würde es interessieren. Insofern wieder eine Chance, die wir hier ganz unter uns verpassen, ohne dass dafür richtig sich jemand einsetzt. Und insofern sage ich mal, die ganze Verantwortungskette ist da eigentlich gefragt.
Warten wir mal bis zur nächsten Chance. Vielleicht nutzt man die ja. Es gibt ja auch gute Beispiele wie die Wiederbelebung des alten Schauspielhauses und so. Aber das hält sich in Erfurt. Da haben
das
Sie vollkommen recht.
Das ist eine Initiative von der Wurzel her. Das finde ich erstmal sehr, sehr gut. Denn man hat ja auch mal das Schauspielhaus einfach leer stehen lassen. Ja, also ich bin nach wie vor heute der Meinung, ich freue mich sehr über die Oper, die da steht. Vor allem innen drin ist sie sehr schön geworden. Draußen ist sie gesichtslos, muss man ganz klar sagen, dass kein Mensch, der da vorbeifährt, fragt sich, was ist das? Ja, genau wie das Fünf-Sterne-Hotel, was in Erfurt geworden ist. Kein Mensch fragt, ja, was ist denn das für ein tolles Gebäude? Man fährt dran vorbei, es ist ein Büro bestimmt oder irgendetwas in dieser Richtung. Das heißt, da hat man auch viele Chancen schon vertan. Und im Schauspielhaus ist es eine Initiative von unten, ganz von unten, wo man Geld sammelt, wo man miteinander Schulter an Schulter das versucht zu machen. Das ist sehr schön, aber der Umstand selbst, dass das Schauspielhaus in diesen Zustand versetzt worden ist, der ist für diese Stadt natürlich blamabel. Und man sieht ja plötzlich, die alte Oper wird privat ganz gut weitergeführt, ohne dass man die Stadt dazu braucht. Also das heißt, es gibt schon Fragezeichen, die man hier seltsamerweise in die Landschaft gesetzt hat, die auch nicht ohne weiteres so zu beantworten sind.
Herr Lochtrum, wenn wir mal Zeit haben, wenn wir irgendwann mal auf die wilden 90er zurückblicken, was da sozusagen an Weichen vielleicht auch verkehrt gestellt wurde. Wir machen hier fürs Erste erstmal Schluss. Vielen Dank für das Gespräch. Nächste Woche Sie sind natürlich auch wieder zu hören mit dem Kollegen Carsten. Dann, ich wünsche Ihnen jetzt, dass Sie gut durch die Woche kommen.
Ja, auf alle Fälle gesund bleiben, meine lieben Zuhörer. Dann bis zur nächsten Woche.
Bis zur nächsten Woche. Machen Sie es gut.